WDR 5 Neugier genügt. Mit Thomas Koch.
Und einem Mann zu Gast in der WDR 5 Redezeit, den ich hier natürlich herzlich begrüße. Guten Morgen, Martin Sotai-Knipperz.
Konnichiwa.
Das war guten Morgen. Guten Morgen. Das Ritual der Begrüßung, das überlasse ich allerdings Ihnen, denn das ist gewissermaßen das Thema Ihres Besuchs. Wir trinken Tee zusammen, so könnte man das ganz einfach sagen, aber es ist eine große Geschichte für Sie, eine Lebensgeschichte nach einer sehr alten japanischen Zeremonie. Wir begeben uns auf den Teeweg, wenn wir jetzt Tee zusammen trinken. Das hat sehr viel mit Zen-Buddhismus zu tun, den Sie erlernt haben, denn Sie sind einer von 5 Teemeistern in Europa. Sie haben hier einiges aufgebaut. Und ich kriege jetzt Tee von Ihnen und beschreibe, was passiert.
Ja.
Was machen wir?
Also genau genommen wie alle Teemeister vor mir wird nur etwas Tee eingefügt, heißes Wasser drüber gegossen, das Ganze mit einem Teebesen aus Bambus schaumig gerührt und Sie trinken.
Ja,
hört sich jetzt sehr einfach. Dann sind wir gleich fertig. Ja, natürlich dreht sich das um etwas anderes, sonst würde das nicht ein in Jahrzehnten zu bemessender Schulungsweg sein, wie all die Zen-Wege. Und es ist auch sehr weitragend. Wenn wir also die japanische Kultur betrachten, werden Sie feststellen, wenn Sie recherchieren, dass die Teegärten, die Häuser alle unter Naturdenkmalschutz oder nationalem Treasure, also denkmalgeschützte Werte stehen, immer auf Teemeister zurückzuführen sind, die sie gebaut haben, nicht nur entwickelt, sondern real auch mit angepackt haben. Also wirklich, man ist sehr bodenständig und ist dann auch mal der Handwerker und nicht nur der Oberguru im heiligen Teetempel. Das wirkt sich dann sehr, sehr weitgehend aus. Und das ist seit 1952 auch weltweit möglich. Also eine der Teeschulen hat die nationalen japanischen Grenzen hinter sich gelassen und gesagt, das ist etwas, was wie Mozart nach Japan und Beethoven bringen wir jetzt den Teeweg als kulturelles Erbe in die ganze Welt, zuerst in die USA und jetzt auch nach Europa.
Sie sind Teemeister, von einem Pariser Teemeister wurden Sie ernannt, habe ich gelesen, und haben da lange dran gearbeitet. Das Teemeister klingt so nach einer Meisterprüfung, muss man sich das so vorstellen?
Nein, eigentlich nicht. Wie bei allen Zen-Wegen durchlaufen Sie natürlich verschiedene Hürden und Sie haben auf dem Teeweg und im Unterschied zur Teezeremonie, über die vielleicht gleich noch mal kurz was gesagt werden sollte, auch verschiedene sogenannte Koans, das sind absurde Rätsel, zu lösen. Also viele Ihrer Hörer, die sehr geschätzt werden, dürften das eine Koan sehr berühmtes kennen mit der klatschenden Hand. Also jeder kennt den Klang von 2 klatschenden Händen.
Ja, kann man klatschen mit 2
Händen. Wie ist der Klang einer Hand? Das ist zu lösen. Es gibt nur immer eine einzige Antwort, die aber eben nicht über den Kopf oder den Bauch oder ein anderes uns sofort einfallendes Instrument zu erlangen ist.
Also es ist nicht das Rätsel des Westeuropäers, der das nach Fakten fragt. Nicht ein Rätsel, was man jetzt bei Wer wird Millionär einsetzen könnte für die
Millionenfrage. Und auch die Schüler, die dann diese Koans, die lösen im Laufe der Zeit eine ganze Reihe Koans, gelöst haben, werden darüber, außer mit ihrem Sensei, so spricht man die Lehrer an, nie reden. Das heißt, seit 1400 Jahren werden Koans gegeben und es verlässt also nie das Zwiegespräch zwischen Meister und Schüler.
Also wenn ich Sie jetzt fragen würde, ja, sagen Sie mal, wie das geht, wie das klingt, dann wäre das schon extrem unbuddhistisch.
Ja, aber die Antwort könnte zum Beispiel so aussehen, dass Sie sagen, ja, was ist das Geheimnis des Teeweges? Und ich antworte scheinbar schnodderig, 3 Pfund Flachs. Da ist erstmal ein Fragezeichen bei uns beiden. Also mit der Antwort könnten Sie so erstmal nichts anfangen, weil der Schulungsweg dahinter ist. Das ist so, als wenn Sie eine Violine bauen und bevor Sie anfangen, sagt jemand nur das Wort Stradivari. Wenn Sie nicht wissen, wer und was Stradivari ist, denken Sie, Stradivari, das klingt nicht nach Holz, auch keine Holzsorte. Sie googeln, Stradivari-Holz gibt's nicht, komisch. Was ist das für ein
Spinner? Also irgendwann fügt es sich zusammen und der Weg dahin ist ein durchaus anstrengender, langer, der intensiv begangen wird.
Ja. Und deswegen wären sie auch nicht benannt, denn dann wäre das etwas von außen. Sie müssen sozusagen das Rad für sich selber neu erfinden. Und ihr Sensei, und ich habe mehrere gehabt, auch in Düsseldorf, den ehrenwerten Meister Kulamoto, bei dem ich viele, viele Jahre seit 89 bis 2004 im Unterricht war, neben dem Meister in Paris, die bestätigen das nur. Die sagen, okay, du bist jetzt angekommen, du bist jetzt Schwimmer im Ozean des Lebens, jetzt helft den anderen auch schwimmen zu lernen.
Sie machen das seit vielen Jahren auch mit Ihrem Sohn, der bei Ihnen durch die Ausbildung geht, der auch mit Sie begleitet hier. Wie spüren Sie, wenn Sie nicht drüber sprechen, dass er sich mit diesen Rätseln, mit diesen Fragen so beschäftigt hat, dass er dann auf dem Weg ein Stück weitergekommen ist. Wie kriegen Sie das mit als sein Lehrer?
Ja, das ist eine schwierige Situation, weil man als Vater natürlich immer voreingenommen ist. Trotz all der Schulungen seit 75. Aber auch er ist wie all die anderen Schüler und auch er hatte das vorher begriffen. Er ist ja da reingewachsen und wird jetzt in den nächsten Tagen 30. Also er kennt das von frühester Kindheit an. Er weiß, dass es im Teeraum eben keinen Vater gibt, sondern nur den Sensei. Mhm. Also eine Nicht-Person. Ne, da gibt's nicht den Martin Sotai Knippers, da gibt's nur den Sensei. Und da hat
warum
er sich
nicht,
einzuordnen.
Warum nicht Person?
Das macht es für den Schüler leichter. Ich bin dann nicht greifbar wie ein Guru oder ein Ratgeber oder so. Mhm. Je mehr sich die Schüler an einen klammern, desto mehr zieht man sich zurück, weil es dreht sich halt darum, selber schwimmen zu lernen. Mhm. Das heißt, wenn er denkt, er ist der Sohn von dem Alten und hat da so eine Leihrollnummer, dann hat er sich den Finger geschnitten und wird durch Korrekturen mehr nach links von den Utensilien oder gerader sitzen, falsche Atmung, auf die Atmung achten, während er den Tee gerade schlägt, was wir jetzt gleich machen können, kriegt er seine Mitteilung mit und weiß, worauf er zu achten hat. Und so läuft das dann in etwa ab. Das würde hier auch den Rahmen Ihrer Sendung sprengen, da ins Detail zu gehen. Ja.
Also es ist was ganz Strenges, was jetzt hier passiert, was auch viel mit Disziplin zu tun hat. Das war der Begriff, den ich eigentlich auch benutzen wollte.
Denn das Ich, um das dreht sich das, unser Konzept. Also lassen Sie mich jetzt aufmuntern für all die lieben Menschen, die heute vielleicht zuhören mögen, bei dem schönen Wetter auf dem Markt sind oder woanders das hören, sagen, es ist nicht so sehr, dass wir Menschen oder überhaupt nicht, dass wir Menschen untauglich oder unfähig sind, zu was auch immer, sondern es sind einzig und allein die Konzepte, mit denen wir das Leben angehen. Dieses zentrale Konzept, ich und die Welt. Mhm. Sei es aus welcher religiösen, philosophischen, soziologischen, politischen, psychologischen, wie auch immer Sicht.
Das
und dieses duale Ich, und zweites, dual, zwei, die Welt. Darum dreht sich das. Deswegen gibt's für ihn kein Ich, das da sitzt, egal mit welcher Kompetenz. Und der Schüler lernt im Laufe der Zeit, dieses Ich nicht zu unterdrücken. Das wäre Krampf und wäre falsch. Dann hätten sie eine Sekte oder wieder irgend so ein Ismus. Sondern er lernt es wirklich zu transformieren. Und das ist für mich, Vater oder Nicht-Vater, dann auch feststellbar, tatsächlich am Geschmack des Tees.
Ah.
Das ist eine ganz sonderbare Sache. Klingt jetzt sehr esoterisch, mystisch. Ja. Ich habe lange überlegt, wie man das anders formulieren kann. Man kann es nicht anders formulieren. Lassen wir diesen gedachten Verdacht auf Esoterik mal im Raum einfach stehen, was es nicht ist. Man kann es schmecken. Die älteren Schüler, ich bin seit 2005 bestätigt, der Teemeister, die also seit der Zeit da sind und den Tee von neuen Schülern schmecken. Und auch die schmecken nach einem halben Jahr schon den Unterschied der verschiedenen Schülern. Also da gibt es verschiedene Abstufungen. Mhm. So als wenn sie den Tee durch die Art von dem, wo sie sich befinden, beeinflussen. Wir kennen das aus anderen Situationen im Alltag, wo uns Menschen begegnen, die fahrig sind etc. pp. Sind, wenn sie ruhig und diszipliniert reden. Aber eben selbstverordnet diszipliniert reden. Mhm. Nicht wirklich frei, locker diszipliniert reden. Und trotzdem ist das ein fahriger Mensch. Denn sobald er nicht mehr beobachtet ist, zappelt er wieder durchs Universum.
Ja.
So ist das da auch. Das heißt, ich habe natürlich im Laufe von den Jahren auch über meine Senseis dieses Instrument in mir wachrufen müssen, schärfen müssen, das wahrzunehmen, natürlich immer bei mir selbst, bis zu dem Punkt, wo das ja so wunderbar ist, lass den Rockzipfel los, mach deine eigene Schule, seh zu, dass du einander Schwimmen beibringst.
Und Sie haben es entdeckt bei der Bundeswehr, was ja äußerst kurios klingt im ersten Moment.
Ja.
Oder weil das ein Verein ist, wo Disziplin auch eine große Rolle spielt? Also Sie waren als Sanitäter dort und hatten einen Stabsarzt, der war Zen-Buddhist und der Sie so beeinflusst hat, dass Sie auf diesen Weg gekommen sind.
Ja, beeinflusst nicht. Das kommt also durchs Elternhaus schon in frühester Kindheit. Obwohl ich so aus dem lutheranerischen Elternhaus komme, war das also sehr weltoffen und viele längst verstorbene internationale Musiker gingen bei uns zu Hause ein und aus. Meine Eltern waren da sehr engagiert in
Recklinghausen. Was für eine
Musikrichtung? Klassische Musik. Mhm. Klassische Musik. Und da wurde natürlich dann auch an den Abendenrunden nach den Konzerten, wenn die Musiker, Dirigenten oder so bei uns dann zum Abendessen nach dem Konzert kamen, natürlich über, wie man so schön sagt, Gott und die Welt gesprochen. Mhm. Und da war von Heisenberg über Platon, Sokrates bis Bach, Heidegger und Zen-Buddhismus natürlich das Thema. Und so bin ich also schon in der Phase, wo man so als Jugendlicher mal gegen alles gegen angeht. Ich bin Jahrgang 53, also 68, 69 ist auch bei mir so einiges ins Rutschen gekommen. Vertieft man sich da rein. Ich war zu der Zeit auch aktiver Musiker in diversen Bands und das war ja damals so Beatles, Maharishi Mahesh Yogi, die indische Linie war damals so en vogue. Und man kommt natürlich dann auch in
Sie haben auch Drogen probiert.
Ja, ja, ne, also Drogen heißt jetzt in diesem Fall, also ja, mal einen Joint geraucht und auch schon mal zwei, drei mehr.
Sonst wäre das ja gar nicht so glaubwürdig, was Sie uns jetzt
sehen. Nee, ganz ehrlich, also, so, ich kann, ja, vieles ist auch so, dass man es nicht erinnert. Es gibt ja den schönen Spruch, wer sich an 68 erinnert, war nicht wirklich dabei. Ja. Gut. Und es war dann so, dass ich sagte, ich möchte gerne Musik studieren oder wenigstens bildende Kunst, weil es zeigte sich doch, dass ich da so zwei rechte Hände hatte, was so das Malen von Bildern anging. Ich habe 1970 schon den ersten nordrhein-westfälischen Ausschreibung gewonnen und ein großes Bandbild gemalt in einem Gymnasium in Duisburg. Und da sagte mein Vater, okay, ich kann dich gerne unterstützen, aber ich lebe nicht ewig. Lern was Bürgerliches, Jura, Medizin. Und bei Medizin, wenn du das willst, das war so meine zweite Vorliebe, dann vermittle ich dir über alte Segelfreunde einen Kontakt zur Marine. Dann machst du da zwei Jahre eine Ausbildung. Und danach kannst du dann immer noch entscheiden, ob der Krankenhausdienst dauerhaft deine Basis ist. Und dann kannst du immer noch Kunst studieren. Aber wie das mit Plänen so ist, das kam dann halt anders. Und bei einer Aufwachwache, also wenn Patienten dann in der Narkose waren und aufwachen, muss natürlich immer jemand dabei sein und die ganzen Geräte auch beobachten, ob alles in Ordnung ist und so. Und das war halt da in dem Fall mein Job. Der Stabsarzt, der zu meinem Team gehörte oder zu dessen Team ich gehörte, kam dann rein, sah mich mal wieder ein Buch über Zen-Buddhismus lesen. Und da kam dann eine Schlüsselaussage. Er nahm mir das Buch in aller Ruhe weg. Es war in Kiel-Kronshagen draußen im Bundeswehrkrankenhaus in der zweiten Etage. Öffnete in aller Ruhe das Fenster und warf das Buch in den Park. Und also nicht, weil es verboten war, sondern lachte dann und sagte, junger Mann, das müssen Sie nicht lesen, das müssen Sie tun. Zen hat mit Tun zu tun und nicht mit dem Kopf darüber referieren. Ja, wie und was? Und so hat es angefangen im Herbst 75, dass er sagt, ja, dann kommen Sie mal mit zur Meditation, wenn Sie es ernst meinen.
Offensichtlich haben Sie es ernst gemeint, denn Sie sind jetzt einer von 5 Themenmeistern in Europa, Martin Sotay Knipperls, zu Gast in der WDR 5 Redezeit. Und das, was Sie vielleicht im Hintergrund hören, ist, ja, was ist das? Es ist so ein kleiner, wie so ein Elektrostöfchen, da drauf steht ein Behältnis aus, was ist
Eisen.
Aus Eisen. Eine Kanne ist es nicht.
Ein Kessel.
Ja. Kessel sieht aus
wie im Japanischen sagt man Kammer.
Sieht aus wie eine Urne fast hier jetzt.
Ja, viereckig, aus, sieht aus wie ein Würfel.
Also da wird einfach das Wasser erhitzt.
Ja, genau.
Und nun ist es unhöflich, wenn ich sagen würde, ich bin soweit jetzt für den Tee?
Nein, Ihre Gäste warten ja sicherlich auch schon. Und wer das real kennenlernen will, kann ja mich in Bergisch Gladbach besuchen, wenn er Spaß hat. Ja,
Sie machen heute Nachmittag noch eine...
Morgen Nachmittag.
Oh, das ist ganz grünes Pulver, muss ich kurz beschreiben, was da in einen getöpferten...
Nein, es ist Holz gedrechselt und lackiert.
Genau, das ist aus eine Holzdose, aus der das grüne Teepulver kommt und das geht dann in ein getöpfertes Gefäß, richtig?
Genau, das ist ein Schaban, eine Teeschale, beide Teile etwas älter. Grün jetzt deswegen vielleicht zur Erklärung, die meisten Ihrer Zuhörer kennen sicherlich nur Blatttee, den man mit irgendeiner bestimmten Wassertemperatur aufgießt, bis hin auch zu Grüntee. Hier ist es so, dass hochwertigste Blattteesorten in Gesteinsmühlen zu Pulver zerrieben werden. Das heißt, sie trinken nicht den Aufguss, sondern das ganze Blatt mit.
Aber das ist so quietschgrün, ist das die Farbe?
Eigentlich ist Tee, wenn Sie ihn am Tag der Ernte konservieren und Sie als Plantagenbesitzer diese Technik, dieses Know-how verfügen, wie das in Japan seit Jahrhunderten der Fall ist, bleibt das Blatt grün. Es oxidiert nicht und es wird aus dem grünen Tee kein Schwarztee. Mhm. Ja, das ist also in Japan gefürchtetes Problem, dass der Tee, weil er natürlich in den feuchten Sommermonaten getrocknet wird oder getrocknet werden muss, problematisch ist.
Ja.
So, das heißt, ich habe jetzt dieses pudrig feine, frisch grüne Maiwiesengrüne Pulver eingefüllt und ich mache das jetzt einfach mal, dass man also auch sieht, wie das zu Hause zu handhaben ist, also relativ unspektakulär.
Machen Sie kaltes Wasser drauf?
Nein, auch heißes Wasser, in diesem Fall jetzt aus einem Schnellkocher einfach. Etwa die Menge, 2 Löffelchen, das ist so ein gut gehäufter Teelöffel voll Teepulver auf etwa 4 bis 5 Schluck Wasser.
Mhm. Jetzt ist das ein Pinsel. Es sieht aus, als würde jemand seinen Rasierschaum bereiten.
Ja, aber in diesem Fall würde ich das nicht empfehlen. Er ist nämlich aus Bambus und sehr, sehr hart.
Ja.
Und durch eine leichte Vorwärts-Rückwärts-Bewegung wird jetzt, das Teepulver ist ja kein Instant, das ist ja wirklich das Teeblatt, nur in dem heißen oder 70 Grad warmen Wasser verteilt und auf der Oberfläche. Jetzt wird es gleich eine kleine Überraschung für Sie geben, eine optische Überraschung.
Ja. Es ist grün und es ist Schaum drauf. Blasen. So. Das sieht gar nicht nach Tee aus. Was habe ich hier noch?
Jetzt zuvor gibt es eine Süßigkeit.
Das ist
bitte so die Süßigkeit zuerst essen. Die habe ich extra jetzt auch für den heutigen und morgigen Anlass gemacht.
Das
nennt sich Jokan. wird aus Azuki-Bohnen über fast einen ganzen Tag lang kochen, präparieren,
Konsistenz würzen, ist jetzt, ich hoffe, es ist nicht beleidigend, es ist so ein bisschen wie Sülze. Jetzt so von der Konsistenz her.
Ja, also aber wie ein Gelee oder so.
Ja.
Mhm. Darf ich fragen, wie es schmeckt?
Erstmal nehme ich nur die Konsistenz wahr, weil es ganz ungewöhnlich ist. Es ist so ein bisschen Kuchen und dann Gelee, das mischt sich.
Für einen Europäer völlig verblüffender erster Effekt, ja.
Ein bisschen saftlos, würde man sagen, als ein bisschen laff.
Ja.
Keine Ahnung. Aber
die Flüssigkeit kommt ja gleich hinterher, also darf jetzt das trinken? Da noch nicht sein, ja.
Ja, okay. Schmeckt nach, also ich beginne den Tag mit grünem Tee, aber der schmeckt von der Richtung her so, aber nicht so intensiv wie dieser.
Ja. Also sie haben natürlich jetzt, wir haben im Vorfeld ja schon drüber gesprochen, eine Koffeinkonzentrierung wie bei einer Kanne Tee im Aufguss oder einer Kanne Kaffee.
Also das hat so viel
Koffein wie eine ganze Kanne, obwohl Sie hier nun 5 Schluck davon trinken.
Ich trinke mal noch 2, 3 und
trinken
mal
Sie gerne aus. Ja, das ist jetzt Ihre Portion.
Worauf müsste ich jetzt achten, wenn ich nicht einfach nur Tee mit Ihnen trinken würde, sondern vorher gesagt hätte, ich möchte auf den Teeweg? Also was wäre dann anders? Gibt es bestimmte Rituale, wie ich das halte, wie ich mich zu verhalten habe beim
Trinken? Ja, also in der Regel, wenn Sie dann als Gast die Schale hingestellt bekommen und die Keramiken sind ja alles Einzelstücke, die haben ja immer eine durch den Brand bedingte Glasurseite, wo der Feuerstrom meinetwegen besonders intensiv gebrannt hat oder so. Mhm. Man dreht dann dem Gast die Gesichtsseite zu und der Gast aus gleicher Höflichkeit und Wertschätzung dem Gastgeber gegenüber dreht die Schale um 2/4 Drehungen wieder so rum, dass er quasi von der Rückseite der Gesichtsseite dreht. Ja, genau so. Ja. Das heißt, er trinkt von der Rückseite, ignoriert die Schale auch ganz.
Ja.
Und wir hatten vorhin darüber gesprochen, wo sich jetzt vielleicht auch so der Zen-Buddhismus niederschlägt. Also Essen ist Essen. Die Süßigkeit wird komplett gegessen und dann ist fertig.
Ich habe reingebissen, den Rest hier liegen gelassen.
Jetzt für uns heute hier etwas anders. Dann kommt das Trinken, ohne dass man die Schale zur Kenntnis nimmt. Die ignoriert man völlig, was sehr schwierig ist, weil Sie sehen das Objekt ja, Sie müssen es anfassen. Sie sehen, was für eine Herausforderung das ist.
Wie damit kann zwischen das gehen?
Sie und den Geschmack. Ja, das ist jahrelanges Training. Und wenn Sie den Tee getrunken haben, dann nehmen Sie erst die Schale zur Kenntnis und sagen, ach, da ist ja eine Schale beteiligt gewesen. Und dann wird sich über diese Schale auch unterhalten.
Aha.
In knapper Form, sodass man nicht in so ein Smalltalk-Party-Gerede überwechselt, sondern auch die Gäste bleiben sehr bei der Sache, bei den Dingen, die im Teeraum sind. Man wechselt nicht zu irgendwelchen Themen, die einem sonst so auf dem Herzen liegen.
Können Sie das beschreiben, wie das ist, aus einem Gefäß zu trinken, was nicht existiert? Wie ist das?
Ja, das ist etwa so, als wenn Sie sich heute Sorgen machen über Ihre Urlaubsreise zum Eyjafjallajökull 2059 und ob es dann im März 2059 vielleicht gerade in dem Moment, wenn Sie fahren würden, dann regnet. Das ist völlig unsinnig. Also jetzt haben Sie erstmal die Süßigkeit, Punkt.
Mhm.
Dann haben Sie den Tee und trinken den, Punkt. Und dann haben Sie die Keramik, schauen sich die an, Punkt.
Also die Dinge,
hört sich sehr einfach an, ich weiß.
Die Dinge trennen voneinander und nur wirklich einzeln
zu machen. Ja, aber sie wenden sich eigentlich nicht trennen, sondern sie wenden sich jedes Mal zu 100% und nicht so ein bisschen Süßigkeit mit, wie mag denn wohl der Tee schmecken und oh, wie schön ist die Keramik, da haben sie schon 3 Gedanken.
Ja.
Plus die Probleme, dass die Sendung vielleicht gleich zu Ende ist, ist der 4. Gedanke.
Ja, bei der Arbeit hier dürfen sie nicht vergessen.
Plus, dass der Tontechniker, dem hier ausdrücklich einen Dank rübergeschickt werden sollte und schon haben wir 5 Gedanken. Sie sehen, wie sich das aufdröselt und wir haben Zehntausende von Gedanken. Wir
sehen heute nicht der Alltag in unseren Köpfen häufig. Ne?
Ja, wir sprechen dann also in den Zen-Training davon, dass es so eine Horde Affen durch den Kopf tobt. Das lernen sie im Laufe der Zeit, wie bei Yoga, Tai Chi oder noch strenger bei Zen und genauso streng halt auch beim Teeweg, dann zu ignorieren. Womit wir vielleicht doch mal kurz den Unterschied zwischen Teezeremonie und Teeweg darstellen sollten. Weil vielen ist eine Teezeremonie aus Filmen, wie sagen wir mal die Geisha oder Ähnlichem bekannt, wo also nett gekleidete Japanerinnen nach den Regeln der jeweiligen Schule in netten Kimonos und hochgesteckten Haaren dieses folkloristische Brauchtum pflegen, bis in die Gegenwart hinein. Das ist überwiegend in Japan, wird das, ich weiß nicht, 80-90% aller Frauen praktizieren das in Japan. Das ist jetzt hier für uns uninteressant, weil das ist weder Tradition noch sonst etwas, können wir Westler nichts mit anfangen. Der Teeweg aber als Zen-Weg ist ein den Dualismus angehendes Mittel zur Überwindung. Der Teeweg hat sich aus dem Zen-Weg ergeben, so wie sich der Zen-Weg als sozusagen Pflanze aus der Wurzel Buddhismus ergeben hat. Also die 3 stehen wie Wurzel, Pflanze und Blüte zueinander. Und der Teeweg ist dann unter dieser Dreistufigkeit Buddhismus, Zen-Buddhismus, Teeweg, Chado genannt, also Cha, Te, Do, Weg, Chado, ist dann derjenige, der pragmatisch in den Alltag zurückzugehen hat. Das heißt, wir Teemeister seit Urzeiten, jetzt hier in Europa, in Deutschland sind wir zu dritt und dann gibt es noch einen Holländer, noch einen Schweden, der Engländer ist vor einiger Zeit verstorben, gehen dann zurück in den Alltag und bauen Häuser, wenn es gewünscht ist, oder legen Gärten an oder kochen oder malen Bilder, arrangieren Blumen, aber nicht wie im Ikebana, sondern ein bisschen anders.
Das ist auch Ihr Beruf geworden mittlerweile. Ja. Das ist das, was Sie auch als Dienstleistung anbieten, dass Sie Gärten gestalten, dass Sie Häuser gestalten.
Europaweit, ja.
Eingangsbereiche, wo sich die Menschen begegnen, weil das ist, glaube ich, auch schon ein ganz wichtiger Punkt, auch darauf bezogen, dass das ja auch ein Begrüßungsritual ist, was wir hier machen. Ja. Hier sind Sie jetzt in einem Hörfunkstudio in Köln. Das ist natürlich jetzt kein klassischer Begrüßungsraum, aber wie würden Sie einen Raum gestalten, der dazu geeignet ist, das dann auch so nacheinander in der Ruhe zu lernen, zu erfahren, was eigentlich das Ziel ist, was Sie uns gerade gesagt haben.
Also vielleicht auch, damit Ihre Hörer aus dieser Sendung, wie bei allen vorangegangenen Sendungen, auch sehr effizient etwas mitnehmen können. Jeder hat, ob er nun Mieter in einem Mehretagenhaus ist oder seine eigenen vier Wände hat, mit dem Garten drumherum ja irgendwo einen gewissen Zugang. Sei es die letzten 2 Meter auf seinem Flur auf seiner Etage. So, nun haben folgende Situation, das hat mit dem Dualismus auch zu tun, und das ist ja die große Thematik der Menschheit eigentlich, also die viel größer ist als irgendwelche Klimathematiken oder sonstigen Thematiken oder Ressourcenknappheit, das Überwinden des Dualismus. Jetzt können Sie natürlich diesen Zugang so gestalten, dass es auffällt. Das klingt nach Eigenlob, nach Protz, nach guck mal hier, ich kann mir Gold leisten und tolle Vasen. Sie können es jetzt auch gleichgültig machen, Sie können es irgendwie machen, etc. pp. Sie kommen aus diesem Dilemma nicht raus. Da macht sich zum Beispiel der Dualismus dieses, wie löse ich dieses Thema für ein Gegenüber? Das Thema lässt sich lösen. In Form von einem anders gestalteten Zugang zum Beispiel oder einem Garten oder einem Haus, etc. pp. Das ist etwas, was Ihre Hörer sicherlich mal selber jetzt testen können. Genauso wie wenn Sie einen Garten anlegen wollen. Jeder mag mal vielleicht, wir haben jetzt hier gerade ein Stück Papier vorliegen, soll sich ein Stück DIN A4-Blatt nehmen und 3 Stück Zucker oder 5 Stück Zucker und versuchen, die auf dem Blatt mal so zu stellen, dass sie nicht nach einem Konzept aussehen. Also nicht goldener Schnitt, Gähn oder 2:3 Teilung oder 1:2 Teilung oder irgendetwas anderes, was rational zu packen ist. Auch nicht, was irgendwie chaotisch aussieht, das wäre das andere Extrem. Auch nicht Mittelding zwischen beidem, was wäre der faule Kompromiss. Ja. Und auch nicht die übliche Ist-Egal-Nummer. Sie werden feststellen, das lässt sich ohne weiteres gar nicht lösen. Und wir sind die ganze Zeit, obwohl wir über Zuckerstücke auf dem Papier sprechen, beim Teeweg, das lernen Teewegänger mit der Zeit, dann zu klären.
Sagt Martin Sotay-Knipphals, der uns als Teemeister aus Bergisch Gladbach hier einen Besuch gegönnt hat in der WDR 5 Redezeit. Wer spült denn die Schalen und die Gerätschaften und gibt es da auch bestimmte Rituale für, wenn das jetzt wieder eingepackt wird hier?
Nein, das macht jeder selbst. Also jeder ist für seine Utensilien und für das Befüllen der Dose und all diese Dinge eigenverantwortlich.
Mhm.
Da zeigt sich zentral das Ganze. Ich bin für das, was ich tue, Ursache und Wirkungskonzept, voll und ganz, ohne dass ich es irgendwem in irgendeinem intergalaktischen Orbit übertragen könnte, verantwortlich.
Wir waren auf dem Teeweg. Wenn der jetzt 1 Kilometer lang ist, wie viel habe ich davon kennengelernt jetzt durch das, was ich getan habe? Mehr als 1 Millimeter?
Nein, Ihnen fehlt nur der 1 Millimeter. Aber das ist der Entscheidende.
Danke. Da werden wir drüber nachdenken. Danke für den Besuch.
Du, ich tasche
das Ding.